Hallo, mein Name ist Michael Greder und das ist eine neue Ausgabe vom Eule-Podcast. Heute habe ich eine spannende Gäste dabei, nämlich Professorin Claudia Paganini. Und wir reden über KI als neuer Gott, weil dazu hat Frau Paganini ein sehr, wie ich finde, interessantes Buch geschrieben. Es heißt genauer Der neue Gott mit dem Untertitel Künstliche Intelligenz, die menschliche Sinnsuche. Hallo Frau Paganini, schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch.
Sie sind Privatdozentin in Innsbruck an der Universität. Ist das noch aktuell? Das ändert sich ja bei Unimenschen immer mal wieder von Semester zu Semester.
Genau, das ist aktuell. Und allerdings meine Beschäftigung mit dem KI-Thema aus religionsphilosophischer Sicht, die hat begonnen in der Zeit davor, wo ich in München eine Professur für Medienethik hatte und da einfach sehr viel zum Thema KI-Interviews gegeben habe. Genau, und da kam mir dann irgendwie die Idee, dass es mit KI mehr als auf sich hat, als einfach nur konkrete Tools, die man jetzt irgendwie aus moralphilosophischer Perspektive bewerten sollte. Ja.
Ein bisschen biografisch würde mich da interessieren, bevor wir jetzt streng inhaltlich einsteigen. Es ist ja dann immer so, ein Buch, vor allem eins mit wissenschaftlichem Anspruch, das hat ja immer so einen Vorlauf. Man fängt an zu arbeiten in seinem Kopf und hat vielleicht sich schon einen groben Plan gemacht, eine Karte gezeichnet, wenn wir dieses Bild bemühen und so groben Wegideen und dann begibt man sich rein ins Abenteuer, aber man kommt ja nie da raus, wo man am Anfang dachte, zumindest meiner Meinung nach, wenn man sorgfältig arbeitet. Was war denn für Sie so die überraschendste Erkenntnis, womit Sie am Anfang gar nicht gerechnet haben, die Sie auf dem Weg, dieses Buch zu schreiben, gewonnen haben?
Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich die überraschendste Erkenntnis war, dass meine Grundthese so gut funktioniert hat. Also ja, ich hatte nämlich erst diese vage Idee, ja, dass da irgendwas Religiöses mitschwingt. Und ich habe es ja schon kurz angesprochen. Ich habe also sehr viel Interviews gegeben als in meiner Funktion als Professorin für Medienethik. Nicht? Da fragt man natürlich so jemanden ja nach der ethischen Einschätzung von verschiedenen KI-Tools. In all diesen Gesprächen, wo ich immer über dann ganz konkrete Chancen und Gefahren gesprochen habe, hatte ich immer irgendwie den Eindruck, mein Gegenüber ist nicht so richtig zufrieden, er schwingt irgendwie mehr mit. Also es war so, wie wenn das Thema einfach aufgeladen gewesen wäre mit etwas anderem noch. Und ich konnte es sehr lange nicht erklären. Und irgendwann hatte ich die Idee, meinen Eindruck irgendwie religionsphilosophisch zu deuten und habe dann begonnen zu überlegen, ja, macht es denn Sinn zu sagen, da schwingt irgendwas spirituell Religiöses mit in der menschlichen Erwartungshaltung an KI, in der menschlichen Wahrnehmung und Einschätzung von KI. So, das war mal die Grundidee. Und dann habe ich die weiter verfolgt und dann zugespitzt, weil das sollte man ja auch tun, wenn man Bücher schreibt, dann sollte man ja immer möglichst konkret sein. Und habe es dann zugespitzt auf immer mehr Menschen behandeln KI oder gehen mit KI um wie mit einer Gottheit. Und dann habe ich mir gedacht, dann habe ich mit meinem Verlag gesprochen, die fanden die Idee originell und waren grundsätzlich aufgeschlossen, aber es ist natürlich auch klar, dass man mit einem solchen Gedanken kein Buch füllt, nicht? Also da muss ja dann schon etwas mehr Fleisch irgendwie ran. Dann habe ich halt überlegt, okay, wie könnte ich denn diesen Gedanken auch gut verständlich machen, argumentieren und hatte dann die Idee, klassische göttliche Attribute, also klassische göttliche Eigenschaften, die Menschen quer durch die Religionsgeschichte ihren Göttern zugeschrieben haben, anzuschauen und zu hinterfragen, ob die in der Gegenwart auch eben der KI zugeschrieben oder zugesprochen
genau,
werden.
Das wären eben Allwissenheit, Allgegenwart,
Genau.
Allmacht und entsprechend sind auch die Kapitel klar strukturiert Ihres Buches
Ja.
anhand dieser Eigenschaften aus einer
Ja.
klassischen christlichen Dogmatik.
Das war eben, um noch einmal kurz auf Ihre Frage zurückzukommen, das war für mich eben dann die erstaunlichste Das erstaunlichste Ergebnis aus dem Arbeitsprozess, dass man sich wirklich bei all diesen neuen Prädikaten sagen konnte, ja, so sehen Menschen KI. Also nicht so ist KI, das sage ich ja nirgends. Ich sage ja nicht, KI ist allwissend oder KI ist gerecht oder gütig oder was auch immer. Aber ich konnte eben sehr wohl argumentieren oder aufzeigen, dass sehr viele Menschen KI so einschätzen, so wahrnehmen. Also diese göttlichen Eigenschaften ihr quasi unterstellen oder zutrauen. Und manchmal werden diese Eigenschaften de facto auch sogar irgendwie erfüllt, so wie zum Beispiel die Allgegenwart, nicht? Das ist in Ordnung, ist aber für meine These nicht wirklich notwendig, weil es mir ja eben wirklich um diese menschliche Ebene geht, um die Ebene unserer Zuschreibungen, unserer religiösen Sehnsüchte, Hoffnungen, Übertragungen natürlich auch, ja, wenn man es jetzt eher nüchtern naturwissenschaftlich sehen will.
Das erklärt auch gleich den Unterschied im Zugang, weil ich beobachte schon auch in Stellungnahmen und Interviews, die man von kirchlichen Vertretern jetzt zum Beispiel so reingespült bekommt auf den klassischen News-Outlets zu dem Thema, dass man ja sehr schnell eben in einer, ich nenne es jetzt mal, mit ihrer Sprache dogmatischen Haltung ist, wo man ja eben bestimmte Setzungen vornimmt. Man soll jetzt halt eben glauben, bekenntnisartig, Gott ist allmächtig und jetzt wird halt eben theologisch erklärt, aus was für einem Fundus auch immer, ja, warum das so ist und was daraus theologisch folgt. Ihr Zugang, Sie haben zwar gesagt, ist ein religionsphilosophischer Zugang. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob unsere Hörerinnen und Hörer dann sofort was damit anfangen können. Können Sie da nochmal diesen einen Schritt zurück machen und kurz erklären, was da die Prämisse ist?
Ja, total gern. Ich habe ja zwar schon auch ein abgeschlossenes Theologiestudium, aber ich möchte eben das Thema bewusst oder habe das Thema bewusst nicht als Theologin quasi untersucht, analysiert, sondern als Philosophin. Und das macht eben den Unterschied, dass als Theologin müsste ich eben sagen, okay, was ist denn irgendwie wahrer Glaube, ja? Oder da müsste ich irgendwo ausgehen von geoffenbarten Wissen, von christlichen Überzeugungen und die dann irgendwo bestätigt finden oder in quasi in einen Dialog, in einen Diskurs einführen mit eben anderen Positionen. Das mache ich ja nicht, ja. Also es geht mir überhaupt nicht darum, weder christliche Glaubenssätze zu beweisen oder zu widerlegen, sondern eben dieser religionsphilosophische Zugang wäre einfach über das Phänomen Religion zu philosophieren, das Phänomen Religion möglichst aus einer gewissen Distanz aus einer Außenperspektive oder Metaebene, so gut es halt überhaupt möglich ist, ja, weil man ja selber auch immer irgendwie drinnen ist in dem Phänomen, was man beschreibt, aber aus einer möglichst großen Distanz zu beschreiben, zu beobachten, was man eben beobachten kann und Fragen zu stellen. Und vielleicht wird es verständlicher, wenn man es ein bisschen konkreter macht. Beispielsweise die göttliche Eigenschaft der Allgegenwart. Da wäre also immer religionsphilosophischer Zugang wäre zu fragen, warum ist diese Allgegenwart so wichtig den Menschen in ihrem Glauben? Ja, warum haben Menschen von den frühen polytheistischen Kulten 5., 6. Jahrtausend vor Christus bis in die Gegenwart an so eine Allgegenwart geglaubt? Was für Bedürfnisse eben stehen dahinter? Warum ist es so wichtig, dass mein Gott oder meine Götter nicht nur Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr für mich zuständig sind oder so, ja?
Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen- und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab 3 € im Monat bist du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab.
Sie sagten vorher so schön, da muss schon auch noch irgendwie Fleisch dran, aber das muss halt schon auch gut gebraten sein. Und sonst will man es dann auch nicht essen am Ende. Und die Folge in Ihrem Buch mit dem, wie Sie es jetzt dargestellt haben, ist so, dass es sehr klare Zweiteilung hat, weil jetzt das Kapitel dann zum Beispiel kommt mit Gott, der Allgegenwärtige. Und hier beschreiben Sie dann religionsphilosophisch genau, aber wirklich einfach auf. 5, 6, 7 Seiten, ich kann es nicht genau sagen, weil ich lese E-Book, ja, beschreiben sie dann wirklich 6000 Jahre Religionsgeschichte, ja, von den Ägyptern bis heute teilweise. Also auch Karl Barth oder so wird dann halt mal genannt, was halt dann so in den letzten 100 Jahren diskutiert wurde. Und zeigen da eben, welches Bedürfnis, welche Bedürftigkeit jetzt in der Attribuierung dieser göttlichen Eigenschaft stattgefunden hat und wie sich das schon auch geändert hat. Und dann kommt das nächste Kapitel, wo sie dann nochmal ausführlicher und grundsätzlicher erklären, zum Beispiel dann jetzt KI, die Allgegenwärtige. Ja, das ist dann da ein bisschen das Wortspiel, was dann da ist. Und KI, die Allgegenwärtige. Und da erklären sie dann eben, wie wir jetzt bestimmte Muster, eine Bedürfnisbefriedigung, die vorher erklärt wurde in dem historischen Abriss, jetzt in der Gegenwart, in der Verhandlung, nein, eigentlich muss man sagen, im Umgang mit der KI hergestellt wird. Und das finde ich ist was sehr Interessantes. Das ist nämlich die Kernthese Ihres Buches, wie ich sie verstanden habe. Nämlich das, es ist jetzt Zitat, dass gegenwärtig eine neue Gottheit von der menschlichen Vorstellungskraft ins Leben gerufen wird, die künstliche Intelligenz. Das ist so die Kernthese des Buches und die wird jetzt eben daran entfaltet. Das heißt aber, um das nochmal zusammenzufassen, Sie haben hier einen recht klaren Religionsbegriff, den ja Theologen selbst häufig gar nicht so klar haben, auch in einer Dogmatik, in einem anthropologischen Sinne. Hier wird eine Bedürftigkeit des Menschen Ausdruck verliehen und in irgendeine soziale Praxis überführt.
Und mir war das eben auch ganz wichtig. Ich fand es auch schön, dass die das so passend wiedergegeben haben mit diesem religionshistorischen Teil immer, weil ich musste echt ein bisschen mit meinem Lektor auch diskutieren. Der war gar nicht so happy über diese religionshistorischen Teile, weil er irgendwie meinte, wir haben jetzt quasi den Buchhändlern und dem Publikum ein Buch über KI angekündigt und sie beginnen da bei den alten Assyrern oder so, ja. Und mir war es aber einfach wichtig, erst einmal ein Verständnis zu schaffen, wie überhaupt Menschen dieses Prädikat, diese göttliche Eigenschaft verstanden haben, weil sonst, wenn wir gar nicht wissen, um was für ein Konzept es geht, von was für einem Konzept wir sprechen, dann können wir ja auch nicht sinnvoll fragen, ob sich dieses Konzept im Hier und Jetzt anwenden lässt auf ein neues Phänomen. Ne? Und genau, deswegen bin ich eben schon der Meinung, dass auch dieser erste Teil von den Kapiteln immer ganz wichtig ist, um einmal zu verstehen, was mit diesen göttlichen Eigenschaften gemeint ist und auch, um die Leser ein bisschen mitzunehmen auf diese Reise und Spurensuche, dass sie vielleicht auch im Spiegel der Wahrnehmungen von Menschen in anderen, zu anderen Zeiten, in anderen Kulturen ein besseres Verständnis davon bekommen, was bedeutet denn für mich zum Beispiel Allgegenwart oder Allwissenheit oder was für einen Stellenwert hat das in meinem Glauben und dann auch eben auf der Basis diesen Sprung dann zu diesem KI-Vergleich machen zu können.
Es ist natürlich sehr catchy, dass man jetzt an diesen klassischen Eigenschaften sich da langhangelt und es gibt eine sehr gute Struktur. Ich glaube nur, dass es bei manchen Dingen vielleicht dann auch ein bisschen überstrapaziert ist in dem, was dann KI tatsächlich ist, aber in angenehmer Weise, nämlich nicht durch so eine moralische Verhandlung, von denen wir jetzt genug hatten, sondern weil ich einfach mir nicht sicher bin, ob es aufgeht. Es ist ja ein Potpourri an Eigenschaften, wo ich jetzt gar nicht bei allen, glaube ich, gesagt hätte, wenn ich als Konfirmant oder jetzt als Pfarrer aufzählen müsste, was sind denn jetzt so klassische göttliche Eigenschaften? Da wäre bei mir ja auf jeden Fall mal irgendwie Liebe, Gnade, Barmherzigkeit und auch, ja, Nahbarkeit. Wären so Dinge, die bei mir dabei gewesen sind. Warum war denn, und deswegen habe ich so das Gefühl, den Eindruck, sie haben das auch schon so etwas gesehen, dass es nicht so überall aufgeht. Warum haben sie zum Beispiel die Liebe nicht reingenommen?
Also die Nahbarkeit habe ich ja explizit zum
Ja,
Beispiel nicht. Und
genau das.
die Liebe würde ich schon meinen, in der Fürsorglichkeit drinnen zu haben. Na, das war nicht so, dass ich das Gefühl hatte, das könnte irgendwo nicht aufgehen, sondern ich wollte einfach auch systematisch vorgehen. Ich wollte, das ist ja schon ein bisschen die Herausforderung auch gewesen, in diesen da neuen Doppelkapiteln auch jeweils was Neues zu sagen und nicht immer nur zu wiederholen. Und deswegen, also Liebe hat die jetzt einfach in dieser Fürsorglichkeit den Eindruck gut eingefangen zu haben, vor allem weil es mir ja auch darum ging, nicht primär eine christliche oder abrahamitische Position in dem historischen Teil zu vertreten, sondern halt wirklich bei frühen religiösen Kulten und Phänomenen schon zu beginnen. Und die Liebe Gottes ist schon was recht Modernes, gell? Also nicht einmal im Christentum bin ich mir so wirklich sicher, ob das immer so wichtig war. Also da, das ist also dieser eben liebe, kuschelige Gott, das ist so in der Dimension, wie wir es heute wahrnehmen, denke ich eben, ein Phänomen von zwei Generationen an Gläubigen. Also, lang hat man auch im Christentum viel stärker den strafenden, gerechten, rächenden Gott. Also Fürsorge eben ja, Liebe nein. Fürsorge bedeutet, dieser Gott oder diese Götter sind für mich, für meine Glaubensgemeinschaft da. Meistens muss man im Gegenzug irgendwas tun, also entweder Opfer darbringen oder sich an moralische Regeln halten. Das ist ja nie ganz umsonst, ganz gratis so quasi, ja. Aber grundsätzlich ist dieser Gott und diese Götter, die engagieren sich irgendwie für mich oder uns. Ja, das ist in diesem Fürsorge, Konzept drinnen. Liebe hat für mich dagegen mehr was Freies, Geschenktes, wirklich personales, Interesse am anderen. Und das ist, ja, eben deswegen würde ich einfach sagen, so wirklich, also jetzt, wenn man zumindest die historischen Zeiträume anschaut, nicht so wichtig, wie wir das vielleicht oder zum Glück vielleicht als Christen im Jahr 2025 sehen, ja, wo man einfach ein sehr freundliches und nährendes und versöhnliches Gottesbild haben, zu dem wir uns jetzt irgendwie durchgerungen haben über viele, viele Irrwege von eben auch grausamen, strafenden, unbarmherzigen christlichen Gott, wo zumindest ja vielleicht nicht in der Theologie, aber in der Volksfrömmigkeit sehr wohl, also was dann von der Kanzel gepredigt wurde.
Aber dann hätte man ja eben, wenn wir es dann anders übersetzen, dann schon auch noch die Gnade als eine Eigenschaft, die da fehlt. Wo steckt denn dann die Gnade bei Ihnen im Buch? Weil das würde ich sagen, auch mit dem, was Sie jetzt gesagt haben, wäre ja schon auch noch eine sehr entscheidende Eigenschaft. Und ich glaube, die kann man schon auch historisch nachweisen, sehr lange zurück.
Also er würde ich auch meinen, dass ich das mit der Fürsorge mitverhandelt habe, aber bei der Gnade bin ich auch nicht so überzeugt, dass sie wirklich relevante göttliche Eigenschaft lange Zeit war. Also dass Götter gnädig sind, also die meisten Götter sind vor allem brutal, die strafen, also das Tremendum ist meiner Meinung nach viel dominanter als eben vor allem die Gnade. Also es ist schon, das hat ja das Strafen hat ja immer, und da, also zwar nicht Gnade, aber dieser Aspekt von, also in der Gerechtigkeit habe ich da auch viel verhandelt, was meines Erachtens eben eine notwendige Bedingung des Göttlichen ist, ja. Die Gnade ist meines Erachtens keine notwendige Bedingung. Das ist eine sehr, eben eine christliche Vorstellung. Ein Zeus war nicht gnädig, ja. Die diversen ägyptischen Götter da, also die Gnade. Eben Gerechtigkeit ist wichtig, weil nämlich also dann quasi etwas ausgeglichen wird. Also die Guten sollen belohnt werden und die Bösen sollen bestraft werden. Das ist etwas, was sehr, sehr signifikant sich durch die ganze Religionsgeschichte hindurch zieht und was sich auch sehr gut argumentieren wird aus dem menschlichen Bedürfnis, Ordnung zu bringen in eine als ungeordnet erlebte Welt, also Gerechtigkeitsstruktur irgendwo zu finden in einer Welt, die mich ein Stück weit auch überfordert und wo ich darunter leide, dass es eben bösen Menschen oder Menschen, die das Böse wählen, gut geht und Menschen, die das Gute wählen, schlecht geht. Ja, da muss ich irgendwie diese Hoffnung haben, dass das dann ausgeglichen wird. Diese Idee von, das ist ja sogar im christlichen Kontext, ist es ja ein massiver Streit gewesen, ne, zwischen evangelischen und katholischen Theologen im Wesentlichen, aber auch innerhalb der Konfessionen. Ist die Gnade Gottes wirklich geschenkt oder hat die sehr wohl mit meinen Werken zu tun? Also nicht einmal da ist es so eindeutig, dass Gnade wirklich geschenkt ist, unverdient. Und weil, wenn sie das nämlich nicht ist, wenn sie doch mit meinen Werken zu tun hat, dann ist sie nur ein Aspekt der Gerechtigkeit.
Und inwiefern, um da mal dann ins Beispiel auch reinzugehen, inwiefern ist dann jetzt dann KI die Gerechte?
Ja, gut, dass Sie das noch einmal ansprechen, weil Sie hatten davor auch schon den Punkt, dass Sie das nicht ganz überzeugt hat, die Zuschreibung von diesen Attributen in allen Punkten. Aber genau, da möchte ich eben auch noch mal sagen, mir geht es nicht darum zu sagen, ist KI die Gerechte, sondern trauen wir KI zu, die Gerechte zu sein. Das ist ja ein großer Unterschied. Und das kann man sehr wohl zunehmend feststellen, ja, dass Menschen mehr, gerade auch in schwierigen Entscheidungen, in Entscheidungen, wo es um moralische Dimension geht, der KI-Assistenzsystemen mehr zutrauen als menschlichen Entscheidungsträgern, zum Beispiel bei Bewerbungsverfahren oder bei Entscheidungen hinsichtlich einer medizinischen Behandlung. Aber auch diese diffuse Hoffnung, dass KI zu Frieden führen kann, ja, zum Beispiel Zielkonflikte vermeiden kann und das zu so einer, so wie, bis hin zu Visionen des ewigen Friedens, was man zum Beispiel auch ganz stark in Schriften von EntwicklerInnen, ProgrammiererInnen der ersten Stunde findet, diese Hoffnung, ja, also KI würde, also all die menschlichen Befangenheiten, die eben im Ergebnis dann Ungerechtigkeit hervorrufen, aufheben. Oder ja, überwinden. Also beispielsweise als Mensch bin ich eben auch einmal launisch, habe einen schlechten Tag, mag jemanden nicht, will den einfach vielleicht um meinen eigenen Selbstwert stabil zu halten, muss gar nicht bewusst sein, unbewusst durch andere abwerten, um eben mich selber irgendwie stabil halten zu können. Also was macht KI ja nicht. Und das heißt, Gerechtigkeit kann man auch verstehen als Wegfallen von Ungerechtigkeit, ja, als Reduktion von menschlicher Ungerechtigkeit. Das ist ja immer die Frage, ob ich einen Begriff oder ein Konzept positiv inhaltlich befülle und sag, ja, genau weil KI das oder das kann, ist sie gerecht. Wobei eben noch einmal, mir geht es ja gar nicht darum zu sagen, KI ist gerecht, sondern wird sie von uns als gerecht gesehen? Oder ob ich sage, weil sie eben nicht so ungerecht ist wie Menschen in dem und dem und dem Punkt. Drum schreiben wir ihr Gerechtigkeit zu. Und letztlich ist das auch eine sehr spannende Parallele zu dem, was wir ja negative Theologie nennen. Ja, also in der Theologie gibt es ja auch, in der christlichen Theologie, aber auch in anderen, die Tradition, dass man sagt, wir können über Gott eigentlich nur in Form von Negationen sprechen. Wir können nur sagen, Gottes Liebe ist nicht so begrenzt wie menschliche Liebe oder Gottes Gerechtigkeit ist nicht so ändern wollend wie menschliche oder so und so
Nicht
weiter
so
und so fort. Nicht?
launisch.
Ja,
Wobei uns da
genau,
die
so
Bibel was
launisch.
anderes erzählt, wenn wir
Ja,
auf
ganz
Mose
genau. Und
schauen.
da haben wir, ganz genau, da haben wir ja auch innertheologisch die große Spannung, nicht nur im Christentum, auch in anderen Schriftreligionen, dass die Offenbarung meistens gar keine so glatten Gottesbilder transportiert, wie sie dann die Theologie entwickelt hat. Ja, die Theologie kommt halt von den Prinzipien her und entwickelt dann irgendwie am Reißbrett ihre Gottheit, während die Schriftmedien von den Schriftreligionen ja meistens aus der Praxis von religiösen Erfahrungen und Narrativen und Mythen kommen und deswegen einfach viel, viel buntere, reichhaltigere Gottesbilder transportieren, die dann aber natürlich auch widersprüchlich sind, nicht so glatt wie die theologischen Konzepte. Und das Spannende ist, und das spricht ja auch wieder für eine theologisch-religiöse, spirituelle Aufladung, gerade weil die Gründe oft nicht so gut sind. Also gerade wenn ich etwas glaube, obwohl die Evidenz eigentlich dagegen spricht, dann ist das ein Indiz für eine religiöse Dimension.
Aber mein Glaube kommt ja jetzt genau von der Leerstelle und deswegen bin ich mir da nicht sicher, ob KI auch jetzt in der sozialen Praxis das jeweils ersetzen kann, beziehungsweise sind ja auch viele der Meinung, überbieten kann, weil ja zum Beispiel die Allgegenwart nicht eine behauptete ist, sondern eine, die ich tatsächlich in meiner Hosentasche jetzt zum Beispiel faktisch habe. Ja, also ich kann jederzeit mein Handy rausziehen, ich kann da
Ja,
irgendwas fragen.
genau.
Inzwischen erinnert mich ChatGPT 5 sogar noch dran. Ja, vor 2 Wochen haben wir ja doch schon mal irgendwie besprochen, was du deiner Mutter zum Geburtstag schenken kannst. Dann muss ich da nicht von vorne anfangen, weil es ist noch besser als ich selber. Also die Allgegenwart jetzt als dieses eine Beispiel, wo es sehr einleuchtet, ist ja da. Und jetzt könnte man ja sagen, überbietet jetzt dadurch, weil das ist ja jetzt nachweisbar. Habe ich hart in der Hand, kann niemand was dagegen sagen, ist immer da, wenn ich es will. Während mein Glaube doch aber eigentlich jetzt eben genau da anfängt, wo ich sage, ja, okay, wo ich mir eben nicht sicher bin, ob das jetzt so ist.
Ja, das stimmt, das überbietet eben, also das würde ich ganz genauso sehen. Für mein Argument würde ich eben sagen, das macht es ja dann sogar noch überzeugender. Also ich sage ja, meine Minimalforderung ist, aber nicht, aber trotzdem das, was Sie sagen, ja, da ist schon ein wichtiger Punkt, da komme ich gleich drauf hin. Also meine Minimalanforderung ist, wir trauen der KI dieses und jenes zu. Wenn die KI das dann sogar noch erfüllt, wie zum Beispiel bei der Allgegenwart, dann würde ich sagen, umso besser für mein Argument, nicht? Aber für die Glaubensdimension, da bin ich schon bei Ihnen. Ja, kann man sagen, dass genau an dieser Leerstelle eben Glauben beginnt. Allerdings ein sehr reifer Glaube, den Menschen haben, zu dem sich Menschen durchgerungen haben, die viel reflektiert haben, denen es auch wirklich ein Anliegen ist, so einen reifen Glauben zu haben. Die quasi der Mainstream oder die Haupttendenz von Religionen ist ja eher genau diese Leerstelle zu überwinden und eben durch Beweise zu füllen. Und das ist ja auch, wenn man auf die Geschichte der Religionen schaut, das ist ja auch der Grund, warum Menschen so gewaltige Kathedralen gebaut haben oder Tempel, warum sie Kreuzzüge geführt haben. Also um eben in dieser Dominanz oder in der offensichtlichen Macht des eigenen Gottes die Lücke zu füllen und zu sagen, wir wissen, dass dieser Gott da ist, dass der für uns kämpft und streitet und so große Werke vollbringt. Also ich würde eben sogar sagen, genau diese Offenheit, diese, was an reifen Glauben ausmacht, das ist ja genau das, wofür im Alltag ganz wenig Raum ist und was man vielleicht nicht in der Theologie quasi explizit bekämpfen will, weil da bekennt man sich ja zu dieser Offenheit. Aber durch das praktische Agieren der Institutionen eigentlich dauernd konterkariert. Und eine Überlegung, die ich in dem Buch noch nicht drinnen habe, weil da hätte ich dann noch mehr Zeichen und Seiten gebraucht und die hat die einfach nicht mehr. Man kann aus dieser jahrtausendelangen Frustration, also wenn man tiefenpsychologisch deuten will, ja, so ein bisschen mit C.G. Jung oder so, aus dieser jahrtausendelangen Frustration des Menschen, sich nie sicher sein zu können, dass die eigenen Götter auch wirklich so existieren, wie man es glaubt und für uns so da sind, wie wir es haben wollen, blieb am Ende als letzter Ausweg nur noch, sich den Gott einfach selbst zu machen und damit also die Sicherheit zu erlangen, die man davor in all unserem Imaginieren von Göttern und entstehen lassen und pflegen von Religionen nie bekommen konnten. Also so quasi der letzte verzweifelte Versuch der Menschheit, die diese Unsicherheit eben genau nicht ertragen kann. Also das, die Unsicherheit im Religiösen zu ertragen, das ist, wenn ich so sagen darf, ein Minderheitenprogramm. Das ist etwas für Menschen, die für Einsiedler, ja, also für Priester auch, ja, also für Menschen, die mit der intensiven Beschäftigung und mit der wirklich am hohen persönlichen Commitment und Engagement in diese Gottesbeziehung gehen. Das für die Mehrheit der Menschen, würde ich sagen, ist es viel attraktiver, einen Gott zu haben, wo ich mir sicher bin, dass er existiert und den ich eben auf Knopfdruck jetzt noch in der Gegenwart auch abrufen und für mich verfügbar machen kann.
Das führt mich jetzt zu einem Punkt, den ich sehr spannend finde, weil das war jetzt gelabelt und überschrieben und ich weiß natürlich immer nicht vorher, wo wir jetzt irgendwie so dann rauskommen in unserem Gespräch. Wir haben uns jetzt viel mehr über Religion und göttliche Eigenschaften unterhalten als
Ja.
KI selbst eigentlich und was sie tut. Und ich finde, das sagt aber auch schon einiges aus. Und deswegen würde mich jetzt vor allem auch mit dem, was Sie zuletzt genannt haben, interessieren, wie strahlt denn jetzt dann eigentlich aus Ihrer Sicht, wir wissen nicht, ob es so sein wird und sowas, aber wie strahlt denn jetzt eigentlich unsere Erschaffung des neuen Gottes KI, um dieses Wording aufzunehmen, zurück auf vielleicht meine christliche Gottesvorstellung oder die von anderen Gläubigen?
Ja, vielen Dank auch. Das ist eine schöne Frage. Ich würde nämlich meinen, dass sie idealerweise uns helfen kann, reflektierter im eigenen Glauben zu sein. Also quasi die Schwächen oder die unschönen Stellen von meinem eigenen Glauben oder dann auch von einer größeren Gruppe, ja, also wie christlicher Glaube auch in was für einem Erscheinungsbild er uns begegnet, zu erkennen, so ähnlich wie man in einer Beziehung, um sie zu verbessern, in einer Paarbeziehung oder Freundschaft ja auch erst die Schwächen finden muss, ja auch erst sehen muss, okay, wo instrumentalisiere ich eigentlich den anderen, wo vielleicht entstehen Konflikte, weil ich meinen Partner gar nicht so sein lasse, wie er ist, sondern weil er für mich so oder so sein muss, nicht? Und ich denke mal so, wenn man also quasi über dieses Nachdenken über religiöse Bedürfnisse im Zusammenhang mit KI auch erkennt, wie ansprüchlich bin ich eigentlich in meinem christlichen Glauben, ja, dass ich aus dem heraus dann auch zu einem reiferen Glauben finden kann, wo diese göttliche Gegenwart und das, die Interaktion mit dem göttlichen Du wirklich einen Geschenkcharakter haben kann und aus einer Freiheit heraus passieren kann, ja, wo ich nämlich nicht den Glauben brauche, um irgendwie meinen Alltag zu bewältigen, um Sicherheit zu bekommen, um Bedürfnisse zu befriedigen, sondern wo ich sage, ich kann auch quasi für mich selbst diese Orientierung, also irgendwo eine gewisse Stabilität, ja, also vielleicht ja nicht Antwort auf jede Sinnfrage, eine gewisse Stabilität haben und aus dieser Freiheit heraus wähle ich die spirituelle Beziehung zu dem göttlichen Du, so wie in einer zwischenmenschlichen Beziehung ja auch sagen würde, das ist eine schöne Beziehung, wenn ich sage, ich könnte auch allein leben, aber aus meiner Freiheit wähle ich, mit dir zusammen zu sein, ja, weil du bist und nicht, weil du mir dieses oder jenes bringst.
Vielen, vielen lieben Dank, Frau Paganini. Wir haben über Ihr neues Buch gesprochen, Der neue Gott, Künstliche Intelligenz und die menschliche Sinnsuche, erschienen bei Herder. Allen Hörerinnen und Hörern da draußen lege ich ans Herz, schließt doch ein Eule-Abo ab, um die Arbeit zu unterstützen. Alles, was ihr dazu braucht, findet ihr in den Shownotes. Und geht auch in den Podcatcher eurer Wahl. Abonniert den Podcast, wenn ihr das noch nicht getan habt, und lasst dann am besten eine Sternebewertung für uns da. Das würde uns sehr in der Arbeit helfen und mich persönlich toll freuen. Vielen, vielen lieben Dank. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, Frau Paganini.
Auf Wiedersehen.